Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Ein kleiner, pfiffig aussehender Kerl mit einem Helm aus dem Flügelwachsen und ein beleibter Kerl in einer blau-weiß gestreiften Hose mit riesigen Fäusten, einem einigermaßen großen Bauch und einem etwas kleineren Kopf. Das sollte Ihnen als Beschreibung vertraut vorkommen, klar. Die Rede ist von dem berühmtesten Galliern aller Zeiten, nämlich von Asterix und Obelix, Stars aus Comics, Zeichentrickfilmen, Spielfilmen und so weiter. In wenigen Tagen soll der 35. Band dieser anhaltenden Erfolgsgeschichte herauskommen. Der erste übrigens, der ohne einen der beiden Gründer Uderzo und Goscinny stattfindet. Wir wollen uns über Asterix und Obelix unterhalten und zu Gast hierzu sind Anne Fournier, Korrespondentin von Le Temps in Zürich und Martin Zink, Publizist in Basel. Anne Fournier, Sie als Romande, haben Sie Asterix und Obelix gelesen in der Jugend?
Partout à 6, jawohl. Nein, bei uns zu Hause war das zuerst ein Tintin- oder Teamgebiet. Es gab wie eine stille Konkurrenz zwischen den beiden Comics, ein bisschen wie Rolling Stones
gegen die Beatles.
Aber trotzdem, wenn ich mich gut erinnere, wir hatten viele Alben, mindestens diejenigen, die vor dem frühen Ton eines der beiden Schöpfer, René Goscinny, 1977 publiziert worden sind.
Wie ist es bei Ihnen, Martin Zink?
Ich bin Asterix und Obelix frei aufgewachsen. Bei mir war Babar wichtig und dann später Bob Moran. Und dann ging es gleich hinüber ins deutsche Gebiet, dann Max und Moritz. Und ich habe also Asterix und Obelix erst viel später entdeckt.
Hatten Sie da nicht das Gefühl, Sie hätten was verpasst?
Doch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, da treffen wir natürlich sofort auf ein Problem. Ist das nur für Jugendliche, für Kinder oder ist das nicht auch für Erwachsene? Also vielleicht können ja alle Generationen etwas aus diesen Büchern herausholen. Vielleicht kommen wir noch darauf.
Da kommen wir garantiert drauf. Hatten Sie irgendwelche Lieblingsfiguren, Anne Fournier?
Ganz spontan denke ich so an den Druid Troubadix oder auf Französisch noch besser Assurance Tourix, was die, heißt Versicherung allen Risiken, wenn ich das richtig übersetze. Eigentlich habe ich Mühe, mich mindestens zwischen den beiden Haupthelden Asterix und Obelix zu entscheiden. Ich glaube, Troubadix gefällt mir als unverständlicher Künstler vielleicht, der man immer schweigen lassen möchte, aber ohne dem das Leben im Dorf auch nicht denkbar wäre, nur weil es keine Ambiance bei dem Fest gibt.
Das stimmt.
Es gibt immer auch als Außenseiter, vielleicht der Einzige, also er ist von sich selbst trotzdem überzeugt, obwohl er wahrscheinlich kein Talent ist. Und vor allem, also er wird einmal von Asterix mit dem Jodelsänger der Helvetie verglichen. Also eben im Asterix chez les Helvètes bei den Schweizer hat einmal die Möglichkeit, Asterix was Schlimmeres fast als den Druid zu hören.
Stimmt, die Jodelei und das Alphorn auf der Bergwiese. Martin Zink, wie ist es bei Ihnen? Lieblingsfigur gibt's da?
Ja, die beiden sind ja nur zusammen zu haben, Asterix und Obelix, die sind nicht zu trennen. Aber natürlich auch der verhinderte Künstler, der gehört eigentlich auch dazu. Ich glaube, das ist ein Komplex von Figuren, die kann man gar nicht auseinander dividieren. Mhm. Aber mir gefallen die beiden schon, also Asterix und Obelix.
Wie heißt es ja auf Deutsch eigentlich? Der Troubadour?
Der Troubadix heißt er auf
Troubadix.
Deutsch.
Troubadix, ja, genau.
Troubadix. Und also Assurance Tourix und Troubadix sind natürlich die gleichen Figuren mit sehr unterschiedlichen Namen, aber beide mal verhinderte Künstler und beide mal irgendwo unentbehrlich. Also die verhinderte Kunst in einer sehr kunstvollen Umgebung, das finde ich ganz witzig gemacht.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass keiner von Ihnen beiden kürzlich einen Band von Asterix gelesen hat, aber auf diese Sendung hin dann schon. Wie war jetzt das Wiedersehen, das Wiederlesen?
Also schon hat bei mir die Geschichte der Entstehung des neuen Albums sehr interessiert. Also ich habe gesagt, ja, ich werde das Album jetzt neu lesen, aber warum ein neues Album? Und wie ist Uderzo auch dazu gekommen, sein Held zum anderen Szenarist und Zeichner zu geben? Dann habe ich eben mit Asterix chez les Espagnols angefangen, weil ich da zur Verfügung hatte auf Französisch.
Asterix und Espagnol.
Ja, genau. Ja, Entschuldigung. Und ich habe ziemlich viel gelächelt. Es ist ein bisschen, wenn man, glaube ich, einen Geschmack der Kindheit neu entdeckt, was auch Martin vorher gesagt hat. Ich glaube, das ist eine der Kraft von Asterix oder mindestens von einigen, also von zahlreichen Alben der ersten Epoche, dass man das mit verschiedenen Alter lesen kann und eben etwas, was schon bekannt ist, aber trotzdem eine neue Tonalität kriegt, weil man vielleicht die Comic de Situation, also diese Situationskomik eben anders lesen kann. Und ich würde jetzt nicht alle 35 Alben jetzt hintereinander lesen, aber sporadisch vielleicht manchmal wieder dort tauchen. Nur man sieht klar, dass es ein großes Unterschied gibt zwischen die Epoche mit und diejenige Goscinny und diejenige ohne Goscinny.
Ich habe mich auch sehr amüsiert über das Ganze, anders gelesen als noch vor Jahren. Es gibt vermutlich in jeder Altersstufe wieder Neues zu entdecken. Was mir vor allem jetzt hier auch gefallen ist, ist diese unglaubliche Präsenz von Korruption, von Sprachwitz, von Situationswitz, oft Laurel und Hardy-mäßig.
Also zwischen Slapstick und total guten Wortspielen ist alles drin?
Tolle Karlauer zum Beispiel. Hinreißende Karlauer, nicht? Das sind wirkliche Karlauer Künstler. Und wie sie nationale Klischees bewirtschaften, das ist einzigartig.
Ich glaube, eine der besten ist vielleicht auch die Neutralität der Schweiz. Also das hatte ich bestimmt mit 10 Jahren noch nicht verstanden.
Ja. Vor allem, da sind wir
da erfährt man, dass diese Schweizer da, wo heißt der den Edelweiß die Blume finden möchte, eben diese Neutralität ganz pflegen. Aber trotzdem, man liebt die Chefin zu pflegen, wenn sie geschlagen worden sind, also von allen anderen Ländern.
Ja. Zuerst schlägt man ihnen eins auf den Kopf und nachher pflegt man sie, weil das Rote Kreuz
so will. Das ist doch unglaublich frech und gut gemacht, gute Beobachtung. Und der hat ja schon ein gewisses Alter, dieser Band. Asterix bei den Schweizern ist ja 1970, glaube ich, erschienen. Das ist eine Weile her.
Also, aber das heißt vielleicht, dass die Schweiz nicht viel geändert hat.
Nein, da ist nicht viel passiert in dieser Beziehung hier. Also da stehen auch allgemeingültige und immerwährende Wahrheiten drin. Das muss man auch sehen.
Zum Beispiel, ich wollte gerade sagen, wenn man das als Kind liest, 1970 herausgekommen, da könnte man das gelesen haben, Anfonia sie vielleicht nicht. Ich habe es gelesen, ein bisschen später. Da habe ich natürlich mich darauf konzentriert, dass da irgendwie der Obelix auf den Berg raufgezogen wird. An einem Seil, weil er irgendwie zu viel Fondue gegessen hat.
Im Tiefschlaf
wird er den Berg aufgezogen. Und dann gibt es noch einige Prügeleien mit den Römern. Und dann gibt es noch eine zentrale Stelle natürlich, an die sich alle erinnern. Man wird zuerst mal, wenn man ein Stück Brot im Fondue fallen lässt, kriegt man 3 Schläge mit der Peitsche und dann geht das so weiter, bis man dann am Schluss in See mit einem Gewicht an den Füßen in den See geworfen wird. Aber das sind Sachen, die gefallen als Kind. Aber was ist jetzt das, was an diesem Band jetzt zum Beispiel Asterix Chez les Helvètes, Asterix bei den Schweizern, was gefällt denn da den erwachsenen Lesern?
Ja, also ich war schon sehr geehrt, dass der Chef der Römer, der da eben eine Fondue essen will, heißt Raclette. Ja? Also schon, das ist schon eine gute. Nein, aber ernster, ich fand auch, ich hatte vorher nicht bemerkt, glaube ich, dass plötzlich das Bundeshaus da erscheint und mit auch seine Art, die Rede zu pflegen mit viel Konsensus, ja, sagt man das. So dass fast alle da drin schlafen. Und das fand ich auch sehr gut gesehen.
Und sie wachen nur auf, wenn jemand sagt, ihr müsst eure Uhr neu stellen.
Das genau, sind damals Sanduhren. Und ich fand auch eben als Roman, dass die Bemerkung da, dass die, wenn sie ein bisschen Alkohol trinken, die Franzosen schneller nicht mehr in Lage sind, Wörter hintereinander zu sprechen, als die Schweizer, die da auch langsamer sind. Das heißt, anders verstanden, dass sie besser mit Alkohol weitergehen. Also sie erträgen das besser. Und also nur noch ein letztes Punkt. Also ich könnte da auch lesen, dass dieser Band von über die Schweizer wurde, also den zwei Schöpfer direkt von Georges Pompidou zu dieser Zeit. Also da sagt man das auf der Internetseite mit den von Asterix und wenn man das darüber ein bisschen liest. Die zwei Schöpfer hatten, also Goscinny und Tudasso, hatten vielleicht nie die Lust und der Mut gehabt, sagen sie, die Bände zu De Gaulle zu schicken, aber zu Pompidou haben sie das gemacht. und sie schickten regelmäßig und er hätte selbst danach mit einer Karte geantwortet, ja, einmal könnten sie vielleicht ein Album über die Schweiz machen und die zwei Schriftsteller haben da gewartet, damit man glaubt, sie haben selbst die Idee gehabt. Und so ist danach diese Nummer erschienen worden.
Vielleicht wollte ja Pompidou die französisch-schweizerischen Beziehungen etwas pflegen auf diese Art und Weise, eine gewisse Ironie in das Verhältnis hineinbringen. Das ist ja denkbar, nicht?
Ja, das ist auch möglich. Aber ich hatte den Eindruck, da beim Lesen zum Beispiel im Vergleich Asterix bei den Belgen oder Asterix bei den Spaniern oder Asterix bei den Schweizern, das fasst ein bisschen mehr Ironie noch bei den Schweizern.
Ja, ja.
Also das ist vielleicht, weil wir selbst betroffen
sind. Weil es uns nämlich selbst etwas angeht.
Ja. Aber es sind auch gute Beobachtungen. Ich meine, allein schon die Suche nach diesem Edelweiß, was da für Hindernisse wahrgenommen werden, oder dass Obelix die ganze Reise lang nicht merkt, dass er von Bergen umgeben ist. Das letzte Wort im Buch heißt ja flach.
Ja, genau.
Er hat nichts gemerkt von seiner Reise. Er ist einfach sozusagen blind durch die Schweiz, aber er wurde ja mal hochgerissen, mit viel Mühe, viel Anstrengung, wieder den Berg hinaufgezerrt, aber das verschläfte. Also er verpasst alle Gelegenheiten wahrzunehmen, wie die Schweiz überhaupt aussieht. Und witzig ist doch auch das Ganze, der Umgang mit Sauberkeit. In der Schweiz kann man keine Orgien machen, weil es einfach viel zu sauber zugeht, viel zu pünktlich. Und wunderschön hat mir gefallen, auch dieses Nebeneinander von verschiedenen Zeitebenen. Da sind wir also, wie in jedem Asterix-Band, sind wir ja 50 Jahre vor Christi Geburt und sitzen aber dennoch irgendwo in einer Autobahnraststätte mit einer besonderen Aussicht auf mögliche Unfälle beispielsweise. Das ist einfach hinreißend gut gemacht.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Unser Thema ist heute Asterix und sein Kumpan Obelix. Und zwar ist der Grund dafür, dass der 35. Band aus dieser Erfolgsserie in Kürze herauskommen wird. Zu Gast dazu sind Anne Fournier, Korrespondentin von Le Temps in Zürich und Martin Zink, Publizist in Basel. Jetzt wären wir schon voll bei diesen bereits angesprochenen nationalen Klischees. Der Umgang damit, wie mutet einen das an? Also natürlich, der Blick ist ein gallischer, also ein französischer, und die gucken sich jetzt zum Beispiel die Schweiz an.
Ja, also sie gucken die Schweizer und ich glaube, das war immer so, mindestens wollten Goscinny und Uderzo nie mit politischen oder kritischen oder polemischen Blick auf diese Nachbarländer anschauen. Sie hatten das eben immer so lieber mit gewissen Stereotypen zu arbeiten und, wie Martin gesagt hat, also mit verschiedenen Anachronismus auch da zu spielen. Also es gibt eben, das war trotzdem diese Fähigkeit, der Finger auf den richtigen Punkt so zu legen, ohne vielleicht unbedingt eine Position gegenüber den Nachbarländern oder ihre Kultur oder politisch oder so zu haben. Dabei bei den Schweizern könnte man heute auch das mit neuen Blick schauen, wegen der Sicherheit der Schweizer Banken, also das Bankgeheimnis
ist da auch
involviert. Und PIPLA, wie vorher gesagt worden ist, das ist ganz auch einen Vergleich, also mit le plat pays auf Französisch, also flaches Land, Entschuldigung, das ist le pays est plat. Das heißt eben, le plat pays, das ist eher Belgien, aber le pays est plat, das kann auch langweiliges Land. Also ich glaube, diese Lektüre ist immer möglich, aber von Seiten der Schöpfer war, also mindestens haben sie das immer so verteidigt, nie der Wunsch da politisch oder ideologisch gegenüber diese Nachbarländer zu schreiben. Danach ist er, was sie von den Franzosen, also wie ihre Figuren benutzt werden und was es manchmal also verbunden wird. Also vor allem, wenn man Frankreich von heute, von la France d'Astérix spricht, das ist manchmal sehr auch negativ konnotiert. Also das ist vielleicht die Frankreich, die sich nur sein Nombril, also
seinen
Narbenbauch anschaut und Mühe hat zu ändern. Und da wird die Figur von Asterix wenn man von Frankreich, von Asterix spricht, auch sehr kritisch konnotiert.
Witzig an diesen Darstellungen der Schweiz ist doch, also witzig, ich würde ja fast sagen kritisch, ist auch der Umgang mit dem Banktresor. Die beiden auf der Flucht vor den römischen Schergen werden mal in einen riesigen Banktresor hineingestellt und dort hat es dann zufällig auch einige nicht ganz genehme Kunstwerke, die sich Souvenirs aus einem Ägyptenfeldzug, der Tutanchamun und so weiter, ist da schon drin. Und das das darf aber nicht bekannt werden. Da hat sich als ein roher Offizier vielleicht sogar des römischen Heeres, hat sich da ein paar Sachen unter den Nagel gerissen und da sauber in Genf in einem Tresor untergebracht. Und ihn interessiert vor allem das. Alle versuchen, alle zu betrügen. Und die Schweiz ist da eine ganz gute Drehscheibe für diese Aktivitäten.
Und es geht um Steuerhinterziehung am Anfang.
Ja, klar. Es beginnt ja damit,
der ganze beginnt, genau, mit einem Römer, der da Steuerhinterziehung.
Ja, genau.
Also vielleicht war das alles, was auch bei Pompidou seine Rolle hat.
Vielleicht wollte er auch damit diese Steuerdebatte ein wenig vorwärmen.
Bleiben wir noch ein bisschen bei den Klischees. Es gibt ja doch noch so eine Art von, wenn wir bei den anderen Bänden auch gucken, so ganz interessante Momente. Asterix war in die Geschichte dieser Länder viel mehr impliziert, als man das denkt. Zum Beispiel ist die Geschichte mit dem Tee in England, hat auch was mit Asterix zu tun. Die Geschichte
bringt ja den Tee nach England.
Die Pommes frites in Belgien, dasselbe. Ja. Und die Muscheln ebenfalls, das kommt dann auch irgendwie vor. Und in der Schweiz gibt es einen Moment, und das ist mein Liebling, und darauf wollte ich zu sprechen kommen, auf diesen unglaublich anarchistischen Witz schon fast. Die Wilhelm Tell-Apfelschuss-Szene. Und zwar geht es darum, dass Asterix mal mit Pfeilbogen auf eine Scheibe schießen sollte. Und ein kleiner Junge hält diese Tafel fest und hat einen Apfel auf dem Kopf und Obelix hustet hinten oder niest hinten dran und der Pfeil verfehlt das Ziel und landet mitten im Zentrum der Scheibe, worauf zwei Schweizer dort stehen und sagen, also irgendwie ist was falsch an dieser Szene.
Ja, genau. Eine großartige Szene natürlich und so, wo man ja als Leser oder Leserin die Erwartung hat, dass er nun auch ganz gekonnt diesen Apfel wegschießt und eben das verfehlt. Und die Wirkung besteht eben gerade darin, dass das Erwartete nicht erfüllt wird. Nicht? Also dass das schief geht.
Ja. Haben Sie noch ein paar Beispiele für so Sprach- und Wortwitz? Jetzt in diesem Band.
Ja, es gibt zum Beispiel dieses wunderbare Schild, wo die beiden auf der Suche nach dem Edelweiß Gallien verlassen und nach Helvetien kommen. Und da steht ein großes Grenzschild. Da, die eine Richtung heißt Gallien, römisches Reich. Und die andere Richtung ist Helvetien, auch römisches Reich.
Ja.
Also pro forma wird da eine Grenze aufrecht gehalten. Aber das sind bloß Grenzen zwischen Provinzen. Das Ganze gehört alles den Römern. Bis auf dieses kleine Dorf natürlich, wo Asterix und Obelix zu Hause sind und das sich hier einfach gut behaupten kann, aber auch wieder nützlich ist. Dieses Dorf der beiden Gallier hat natürlich die ähnliche Funktion, wie die Schweiz heute in Europa hat, nicht? Man toleriert das und ist vollkommen darauf angewiesen.
Was mir auch noch gefallen hat, ist, dass man zum Beispiel, und da kommen wir nochmal auf die Namen zu sprechen und auch vielleicht auch auf die Unterschiede zwischen den Sprachen, da gibt es einen, der Orgien veranstaltet und dieser Mann heißt, man glaubt es kaum, Fellinius.
Ja,
ja, und die Ästhetik seiner Orgie hat vielleicht auch viel mit Fellini auch zu tun. Ich glaube, bei der Wahl der Namen, also war ich ein bisschen enttäuscht im Vergleich mit dem deutschsprachigen Übersetzung, weil es gab auch viele, viele Spiele da, Französisch mindestens, und es gibt auch eine Möglichkeit da zu jedem Volk oder Land, das sie besuchen, haben die Namen immer dasselbe letzte Syllabe, also letzte.
Selbe, ja.
Ja, genau. Ja. Also für die Spanisch, für die Belgien ist es immer, das klingt immer anders und also die Namen ändern immer gleich.
Was mir immer besonders gut gefallen hat, ist bei den Spaniern gibt es also einen Chef, der heißt Super L'Oignon y Crouton.
Also genau,
Zwiebelsuppe mit Croutons.
Bei den Spaniern ist es immer mit On auch am Ende, Super L'Oignon y Crouton. Genau.
Und die deutsche Übersetzung hat das einfach etwas zu sehr nach dem Lateinischen, ne? Also nach dem ersten Muster so etwas ausgerichtet. Aber es gibt dann doch auch wieder so kleine, jetzt gerade in dem Band noch über die Schweiz, da muss man sich ja schon mal überlegen, warum heißt das dann nicht Asterix bei den Helvetiern, sondern bei den Schweizern? Das ist doch etwas überraschend eigentlich. Helvetia wäre zeitgemäßer, wäre näher bei Asterix selber.
Auf Französisch heißt es Asterix.
Chez les Helvètes. Und nicht Chez les Suisses. Aber zugleich wäre das natürlich noch etwas krasser. Immer daran denken, dass wir 50 vor Christus haben und es wird schon der 1. August gefeiert in der Schweiz zum Beispiel, also, was ja vielleicht doch da etwas später kommt.
Und in einem richtigen Ort August gefeiert.
Ja,
Auf dem Rütli. Obwohl sie eben in Genf angekommen sind, dann sind sie schon im Rütli.
Das geht ganz schnell, August. Ja, sie suchen sofort den Platz. Und da gibt's auch so ein paar mundartliche Sachen. Nicht lang schwätze, machet schnell. Also so, wie sich halt der deutsche Übersetzer die schweizerische Mundart ein wenig vorstellt. Das muss ja vielleicht auch jemand aus Baden-Württemberg gewesen sein, ein Schwabe, der sich da auch eine Vorstellung gemacht hat.
Ja, es gibt ja immer wieder Übertragungen auch ins Hessische und so weiter und so fort. Also gerade bei den Filmversionen, da wird ja oft mit so lokalen Dialekten aus Deutschland gearbeitet.
Ja, man soll sich erinnern, dass Asterix, ich glaube, 350 Millionen Exemplare verkauft worden sind.
Viel mehr
ich
als glaube, Tata übrigens.
In 104 Sprachen übersetzt, mehr als 100 Sprachen übersetzt. Das ist, ich glaube, der Comic, der am meisten gelesen und verkauft wird auf der ganzen Welt.
Und es gibt auch Fachliteratur dazu. Einen Band habe ich gefunden in meiner umfangreichen Bibliothek zum Thema Asterix, und zwar von André Stoll. Das ist, wie Sie werden es nicht glauben, ein Dumont-Kunsttaschenbuch aus dem Jahre 1974. Und das Ganze heißt Asterix, das Trivial-Epos Frankreichs. Und da wird dann dazu angesetzt, uns so auf 180 Seiten beizubringen, dass das Ganze gar nicht so richtig trivial ist. Er sagt darin, dieser André Stoll, dass 70-80% des Inhaltes bildlich und textlich bei der Übersetzung in eine andere Sprache verloren gehen. Und am Beispiel von Asterix heißt das, dass was im Deutschen ankommt, eigentlich mehr Karikatur, Slapstick, Prügeleien. Aber das, was in dem französischen Original steht, doch weit, weit überlegen ist.
Ja gut, aber damit hat jede Übersetzung zu kämpfen, dass sie das mal neu nachstellen muss. Also sie muss die passenden deutschen Wörter, die passenden Wendungen suchen. Die Bilder sind gegeben. Ich denke auch die Sprechblasen nicht beliebig korrigierbar oder erweiterbar. Und jetzt muss er da was nachdichten. Es ist schwierig. Ich denke, es ist natürlich ein sehr französischer Witz, der da ganz klar auf dem Weg ins Deutsche, vermutlich in alle anderen Sprachen auch, einiges verliert. Das ist ganz klar. Aber es hat auch ein paar witzige Sachen drin auf Deutsch, finde ich.
Und man soll auch da wiederholen, dass diese Kritik auch nicht nur die Übersetzung betrifft, aber auch die letzten Nummer von Asterix.
Genau, also, das müssen wir auch noch sagen.
Seitdem eben, wie gesagt, Goscinny, er war ein genialer Erzähler. Also, er hatte sehr, sehr viel Humor. Und seitdem er gestorben ist, eben sehr früh, haben die Album weniger Interesse geweckt. Und das ist, dass ich habe da probiert, zum Beispiel Asterix, Le ciel lui tombe sur la tête, also wenn der bei dem Extraterrestre da plötzlich erschienen, da fühlt man eher eben der Wunsch, vor allem ein neues Album, eine neue Geschichte zu haben, weil man weiß, dass es funktioniert und es wird immer verkauft und diese Figur kann alles überhalten. Also, aber das hat schon viel nichts mehr zu tun mit den letzten Bänden zu zwei. Also das war auch genial bei diesem Comics. Das war eben auch diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Schöpfern, also Goscinny und Uderzo. Und deshalb ist jetzt auch dieser neue Album ein neuer Schritt, weil es zum ersten Mal, also ohne Uderzo, dann eben nicht mehr so gut zeichnen kann, gemacht wird. Er hat schon auch mit angeschaut, aber er ist total weg davon. Und das sind so zwei Franzosen oder also zwei Schöpfer, die da sehr schon bekannt sind im Comics-Welt, aber die für die auch Asterix eine Entdeckung sein wird. Und da sind auch die Erwartungen groß. Also man sieht das so auch auf der Marketing-Ebene und weiß, wie man davon spricht, seit sogar Monaten in Frankreich und man sieht sogar bei uns.
Ja, klar. Schade ist natürlich, dass sowas nicht aufhören darf. Im Grunde genommen wäre das ja auch eine Leistung, etwas zu beenden.
Also da muss man sagen, Uderzo wollte das, er hatte gesagt, also das soll mit uns aufhören. Und da gab es eine riesige Justizprobleme auch mit den Kindern von Goscinny über die Rechte der Asterix und auch sogar er ist auch, glaube ich, in Streit mit seiner eigenen Tochter, weil das gehört ja zu großen Verlag und da sind große Interesse da in Kraft.
Ja, ja.
Es gab sogar eine, jetzt sagt man das eben, Asterix wie auch andere Figuren der europäischen Comics, wie in Amerika nicht mehr zu ihrem Zeichner gehören oder Szenaristen, sondern zu dem Verlag, was vorher nicht so der Fall war. Also Tintin ist mit Hergé da, Tim ist mit Hergé da gestorben, also wenn man das so sagen kann.
Das wurde nicht gemacht.
Genau, aber zum Beispiel Lucky Luke, Bullenbill und so existieren heute noch. Und das wird immer mehr so, eben wie es in Amerika der Fall ist, dass das die Personen, diese Figur gehören auch mehr zum Verlag als zum Schöpfer.
Das ist ein interessantes Phänomen. Also die dürfen nicht sterben, heißt das. Die müssen ewig immer wieder aufbrechen in neue Gefilde. Das sind ja Reisende, die beiden. Die müssen immer wieder aufbrechen, damit was Neues passiert. Nicht?
Ja, Anne Goscinny, das ist die Tochter von Goscinny, hat eben noch vor kurzem gesagt, dass sie immer gedacht hat, dass diese Figur ist stark genug, um ihren Kreator, Schöpfer zu überleben.
Ah ja, ja.
Was natürlich auch stimmt. Etwas haben wir noch vergessen, es gab natürlich auch Filme.
Ah, well, natürlich, ja klar. Oui. Ja, klar,
Und sie sind gut, also die erste war super. Der erste war super.
Ja, nicht nur die Trickfilme.
Nein, mit Chabad.
Nein, die sind ja witzig, diese Filme. Und die haben natürlich auch die Wahrnehmung geprägt, nicht? Also, dass man einen Comics einfach so problemlos verfilmen kann. Mhm. Und einerseits mit Comicfiguren und andererseits mit lebendigen Figuren.
Und da waren auch eben ihre Kraft, auch Ereignisse, die noch zum unseren heutigen Alltag gehören, wie Olympische Spiele.
Ja, ja.
Also, ja, es gibt immer Referenzen auch zu den heutigen Ereignissen.
Ziemlich viele, also von Gewerkschaften über Beatles, der politische Wahlkampf, modernes Theater, Fernsehstars, Umweltschutz gleich mehrere Male, Steuerhinterziehung, wir haben es davon gehabt, alles das wird verhandelt.
Le Grand Fossé, sagt man, das war auch eine Erwähnung zur Mauer, das war so der erste, wo Gudert so alleine war, wo diese Trennung im Dorf ist. Also, das war eben auch eine Referenz zur Mauer in Berlin. Ja.
Zum Schluss gibt es immer etwas?
Ja, es gibt eine Versöhnung natürlich, Harmonie ganz
und
am Ende.
Ein Bankett?
Mit Wildschweinen natürlich, nicht? Wildschweinessen, das gehört dazu. Obelix braucht das nicht.
Sonst geht das nicht.
Und ohne Druide.
Ja, genau.
Ja, der ist,
oder mindestens kann er noch zuschauen.
Ja.
Das war der Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Unser Thema war heute das französische Trivial-Epos, das Comic Asterix. Und die anderen Figuren. Mehrheitlich haben wir heute gesprochen über Asterix chez les Helvètes, Asterix bei den Schweizern. Zu Gast waren Anne Fournier, Korrespondentin von Le Temps in Zürich, und Martin Zink, Publizist in Basel. Mein Name ist Eric Facon.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.